Sprich mit mir.
Nicht einfach.
Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
Should you get a pay?
Mr. President, have mercy upon the people.
Volle politische Risiko.
Rambo, Zambo.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Sprich mit mir. Welt nach Davos, Kommunikation 2026. So haben wir jetzt mal getitelt, lieber Klaus, und wir haben etwas Außergewöhnliches vor, nämlich wir wollen direkt am Anfang dieser Folge unsere Rubrik mal einspielen mit zwei Sachen und ich hoffe, alle lassen sich überraschen, aber erstmal willkommen. Hallo.
Hallo, ich freue mich, dass wir aufnehmen. Mir brennt es schon unter den Nägeln, dass wir mit der nächsten Folge an den Start gehen und wie toll, dass wir mal anders reingehen.
Absolut. Und machen wir einfach den Start. Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist. Es hat sich einiges ereignet in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Da gab es Auftritte natürlich der Mächtigen dieses Planeten. Und da gab es Auftritte der Mittelmächte. Es sah lange Zeit jetzt so aus, auf der Rampe nach 2026, dass im Prinzip die Europäische Union, andere Spieler, Indien und so weiter ein bisschen gekuscht haben vor den Mächtigen dieser Welt. Und dann kommt der Auftritt in Davos von Mark Carney, dem kanadischen Ministerpräsidenten. Und dem hören wir jetzt mal ein Minütchen zu.
This is not naive multilateralism, nor is it relying on their institutions. It's building coalitions that work, issues by issue, with partners who share enough common ground to act together. In some cases, this will be the vast majority of nations. What it's doing is creating a dense web of connections across trade, investment, culture, on which we can draw for future challenges and opportunities. Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. But I'd also say that great powers can afford for now to go it alone. They have the market size, the military capacity, and the leverage to dictate terms. Middle powers do not. But when we only negotiate bilaterally with a hegemon, we negotiate from weakness. We accept what's offered. We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture, we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The powerful have their power. But we have something too. The capacity to stop pretending, to name reality, to build our strength at home, and to act together.
Bärenstark, oder?
Unfassbar. Also unfassbar. Haben wir das mehrfach angehört. Ich habe es mir durchgelesen. Ich habe mir auch die Übersetzung durchgelesen, damit mir nichts durchgeht. Und das war inhaltlich und rhetorisch für mich ein absolutes Meisterstück.
Wenn wir nicht am Tisch sitzen, landen wir auf der Speisekarte. When we're not at the table, we're on the menu. Das ist natürlich Realismus pur, zu sagen, ja, hier sind die Superkräfte, die haben ihre militärische Kapazität, aber Leute, wir haben auch etwas zu bieten. Und Carney spricht natürlich über Entwicklungen wie Mercosur, wie bilaterale Verhandlungen mit Indien, der bevölkerungsreichsten Nation dieses Planeten. Ja. Und da ist ja auch eine Menge dran. Und man kann sich eigentlich im Angesicht dieser Rede doch nur wünschen, dass die Europäer so einen ähnlichen Spirit mal entwickeln, ne?
Das ist halt interessant, dass ein Kanadier das ganze Thema macht. Wir müssen das in den Kontext setzen, dass gerade vorher Trump gesagt hat, Grönland, ja, das gehört zu den USA, ja, und hat dann die Muskeln spielen lassen, hat mit KI generierte Bilder verbreitet über seinen True Social Kanal, wo die amerikanische Flagge schon in grönländischen Boden gerammt wird.
Im Eis steckt, genau.
Genau, dann wurde auch mit Angst gespielt, also militärisch. Vorher war Venezuela, da hat er gezeigt, was er alles machen kann. Und in dieser ganzen Gemengelage hat er dann noch Strafzölle rausgeknallt. Und Entschuldigung, Dänemark, NATO, und die Europäer wieder Schockstarre, dann geht er hin, muss man in den Kontext setzen, finde ich schon, ne? Veröffentlicht vertrauliche SMS von Mark Rutte, wo der eine Schleimspur zieht. Ja, Donald, ich kann nicht erwarten, dich zu sehen. Von Macron, die nicht ganz so schleimig sind, aber auch mein guter Freund und so weiter. Die Europäer versuchen also die ganze Zeit Trump bei Laune zu halten und machen, jetzt wirklich mal hart gesagt, so den Bückling. Ja, machen den Bückling und sagen, ist alles toll und wir hoffen, dass er gut gelaunt ist, wie damals auch bei der Aktion Friedrich Merz im Weißen Haus, wo alle sagten, oh, zum Glück hat er ihn nicht gegrillt, wie Zelensky damals. Also überhaupt keine Augenhöhe, keine Respektsbekundung, sondern immer, komm, Hauptsache, der tickt nicht aus, lass ihn doch bitte milde sein. Und so reagieren die Europäer. Macron hat dann ein Zeichen gesetzt, hat den Ton geändert, wurde aber auch gleich von Trump abgewatscht. Der wäre eh nicht mehr lange da und auf seinen französischen Wein gäbe es dann eh 200% Strafzölle, was weiß ich. So. Und dann kommt dieser Premierminister Carney, der ja letztes Jahr den Wahlkampf in Kanada damit bestritten hat, sich gegen Trump aufzurüsten und aufzustellen, weil Trump sagte, ja, Kanada könnte der nächste Bundesstaat der Vereinigten Staaten genau sein. Und die sind da dran. Das ist nochmal eine wahnsinnig gefährliche Situation gewesen. Und jetzt stellt er sich hin und benennt das endlich. Weil jeder weiß, dass die bisherige Weltordnung gar nicht mehr da ist. Wir tun immer noch so und meinen, wird schon wieder gut. Und wenn wir ehrlich sind, das Ding liegt in Scherben.
Ja.
Und er benennt es. Und das so ist der das Punkt.
Ja, und mit dem Realismus, gerade zum Beispiel in Bezug auf Grönland, dass er klipp und klar sagt, Artikel 5 NATO gilt für uns. Punkt. Also, wenn im Prinzip da unfreundlich umgegangen wird mit einem NATO-Gebiet, dann sind wir auch militärisch da. Und das ist mal eine klare Kante. Und ich wundere mich mal darüber, dass die Europäer, obwohl sie spätestens seit 1937, 38 wissen müssen, Appeasement, wie Chamberlain gegenüber Hitler-Deutschland, das funktioniert nicht. So, wir wissen ja auch von Trump, dass er Maximalforderungen stellt und dann hinten nach dann wieder verhandelt und wieder irgendwas anderes macht und so. Also das darf man und das kann man wissen. Insofern wahnsinnig wohltuend, aber ich möchte für die Gesprächsgrundlage unserer Folge noch das andere Stückchen, was sich auf die innere Verfasstheit von USA bezieht, nochmal anführen. Dein mit Heiligenschein versehener Bruce Springsteen, naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du bist ein echter Riesenfan. Wie oft warst du auf dem Konzert?
Ich glaube, um die 10 Mal schaffe ich. Damit bin ich aber noch unter ferner Liefen im Vergleich zu den Hardcore-Leuten.
Alles klar. Okay. Also ein so mittelgroßer Fan. Jedenfalls Bruce Springsteen hat gebracht Streets of Minneapolis. Nun ist es natürlich so, wir können keine Musik einspielen aus GEMA-Gründen, aus Schutzgründen so, aber wir können uns den Text mal so ein bisschen ansehen und ich will da ein bisschen mal reingehen, um zu reflektieren, wie sich Widerstand in den USA auch formiert und Bruce Springsteen da mit hoher Sicherheit eine echte Speerspitze darstellt. Also, Streets of Minneapolis, Through the Winter's Ice and Cold, Down Nicollet Avenue, das ist eine Straße in Minneapolis. Mhm. The city aflame fought fire and ice, also die Stadt kämpft gegen Feuer und Eis, beneath an occupier's boots, die Stiefel
der Besatzer quasi.
King Trump's private army from the DHS, Trumps Privatarmee vom DHS, Department of Homeland Security, also das Heimatschutzministerium, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Das behaupten sie zumindest mal, dass sie das Gesetz dort verteidigen wollen. Und dann, zweiter Vers, against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice. Also, die Bürger sind aufgestanden für die Gerechtigkeit, their voices ringing through the night, and there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Also die beiden Opfer in Minneapolis sind dort benannt. Und dann im Refrain, oh, our Minneapolis, I hear your voice. Wir hören eure Stimmen singing through the bloody mist. will take our stand for this land. Also wir stehen für dieses Land, was es eigentlich bedeutet, ein. And the stranger in our midst, here in our home, they killed and roamed in the winter of 26. Darstellung des Winters 2026, sehr poetisch, wie natürlich gewohnt von Bruce Springsteen. Und so eine Hymne dann rauszuhauen, wirklich innerhalb von Tagen, das geht natürlich viral in unserer Zeit. Was nimmst du da wahr?
Ich hatte letztes Jahr auf den Springsteen-Konzerten, auf denen ich war, zwei Stück, jedes Mal schon wirklich da, ja, wie soll ich sagen, echt begeistert gestanden, weil er jedes Mal ein Paar drin hatte, in dem er für das echte Amerika gekämpft hat und Trump verurteilt hat für das, was er tut, dass die Demokratie angegriffen wird, dass die Meinungsfreiheit angegriffen wird. Da hat er einfach da schon die Stimme erhoben und hat ja auch von Trump Druck bekommen, so nach dem Motto, der soll mal heimkommen, dann werden wir sehen. Und jetzt geht er raus nach diesen beiden furchtbaren Todesfällen in Minneapolis und macht es in seiner Sprache, sprich in Musik. Und er benennt es, und da haben wir die Brücke zu Kanye, er sagt aus seiner Sicht, was ist. Er sagt, was Realität ist. Es sind keine Gesetzeshüter, es sind Menschen, die einfach draufgehen. Du kannst die Bilder dir angucken. Es war angeblich bei dem zweiten Opfer Notwehr und du siehst Videos, der Mann liegt am Boden und es wird geschossen. Ja. Noch. Der bewegt sich nicht mehr. Also so ganz furchtbare Geschichten. Und Bruce Springsteen benennt das. Ich habe eben noch geguckt, ist in 19 Staaten in den iTunes-Charts auf 1 hochgegangen. Ich habe es auch auf allen Kanälen geteilt, weil ich das einfach großartig finde, diese Haltung zu zeigen und zu benennen, was ist und sich nicht anzupassen. Heute Morgen habe ich sogar irgendwie ein paar Beiträge gesehen, da sagten die Leute, hoffentlich hat Springsteen Personenschützer. So weit denken wir schon.
Ja.
Verrückt, verrückt. Aber das ist gleichzeitig, müssen wir auch dran denken, Andreas. Ich habe auch eben gelesen, die Obamas haben zu stillem Protest aufgerufen, gewaltfreiem Protest aufgerufen. Die sind natürlich dabei, die haben ja auch eine Connection, Springsteen und Obama. Er ist da immer wieder aufgetreten in seinen Wahlkämpfen. Aber der Punkt ist, es wird endlich ausgesprochen, was ist. Und wenn wir jetzt da uns das mal angucken, diese Wahrheit aussprechen, die Tatsachen benennen, sich zu trauen und damit schutzlos zu sein und damit echt zu sein. Was für eine Qualität in diesen verrückten, gefährlichen Zeiten. Und lass mich noch diesen einen Punkt machen, weil der hat mich auch in der Kanye-Rede so wahnsinnig begeistert, weil ich habe das am Anfang nicht verstanden, dass er auf dieses Essay von Václav Havel abstellt aus den 70ern, 1978, glaube ich, wo der sagt, der Gemüsehändler stellt jeden Morgen ein Schild in sein Schaufenster, Proletarier der Welt, vereinigt euch. Er glaubt aber nicht daran. Aber alle anderen machen es so, dann macht er es auch, damit er unterm Radar ist, damit er nicht negativ auffällt. Und Havel sagt, und so konnte der Kommunismus erstmal bestehen.
Ja.
Diese Angepasstheit. Und genau das wirft Kanye den Europäern vor. Ihr habt euch angepasst, ihr macht eine Schleimspur, anstatt zu benennen, dass die Bündnisse für die Mittelmächte nicht mehr existieren, lasst uns organisieren. Und Springsteen sagt, hey, amerikanisches Volk, lasst uns aufstehen, hier passiert großes Unrecht und wir müssen es als solches benennen. Da schließt sich der Kreis.
Das ist so eine Klammer. Haltung. Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja auch Dauerthema bei uns. Und ich glaube, in beiden Fällen haben wir einen Nachweis über die Power von Kommunikation, was Kommunikation leisten kann bei Kanye und bei Springsteen.
Ja.
Ich würde gerne mal folgenden Kreis aufmachen und mit dir diskutieren. Auf der einen Seite Springsteen, wir haben ja bei Grammy-Verleihungen, bei Oscar-Verleihungen immer wieder diese Reden gegen Trump, gegen das MAGA-Establishment.
Ja.
Und kleine Episode, vor den vergangenen US-Wahlen sagt mein kleines Kind mir beispielsweise, Rapper XYZ, ich weiß gar nicht mehr den Namen, unterstützt Kamala Harris. Und die hat so viel Followship in Social Media, der Trump kann gar nicht gewinnen oder so. Mir scheint es so zu sein, dass natürlich bei den Menschen, die, ich sag mal, Denkarbeit leisten, diese Promis ein Standing haben und eine Stimme haben, dass aber wahnsinnig viele Menschen wohl das Gefühl haben, Mensch, das ist mir vollkommen gleichgültig, was die sagen, was diese Stars und Promis sagen. Das ist letztendlich auch der Feind. Wir gehen dann lieber mit MAGA und mit Trump zum Beispiel. Oder in unserem Fall, im europäischen Fall, in, keine Ahnung, in Holland mit Wilders, in Ungarn mit Orban, in Deutschland mit der AfD. So. Also ist die Wirkmächtigkeit am Ende des Tages von Springsteen und seiner tollen Lyrik, die er hier einmal wiederbringt, ne? Also das sind ja ganz, ganz starke Bilder, die eigentlich jeden erreichen können. Das ist ja nicht hochfliegend irgendwie, aber es erreicht scheinbar nur eine bestimmte Bubble wiederum.
Ja, sicherlich, aber wir wissen ja auch aus der Zeit der Wahlen in den Staaten, dass das Land ja offensichtlich brutal gespalten ist. Der Gitarrist von Springsteen, Steven Van Zandt, hat irgendwann mal gesagt, seitdem Bruce und die Band sich klar positionieren, haben wir einen Teil unserer Fans verloren. Ja, aber das ist für uns in Ordnung. Wir merken das. Wir werden auch angefeindet, aber wir haben Haltung. Steven Van Zandt ist auch ein sehr politischer Mensch. Der hat gegen die Apartheid gekämpft. Der hat, als Mandela rauskam, ihm da eine Bühne bereitet. Großartig. Und jetzt sind wir genau an dieser Stelle. Die Prominenten haben Reichweite. Das heißt, sie können viele Menschen erreichen. Es gibt ganz, ganz viele, die sagen, politisch werde ich mich nie äußern. Das ist für mich vermintes Gebiet. Ich kann das nur falsch machen. Ja, wir haben unzählige Beispiele, in denen sich Prominente aus Show und sonst was echt mit ihren Äußerungen blamiert haben. Das ist auch gefährlich. Aber wenn du jemanden hast wie Springsteen oder viele andere, die politisch sind, auch hier unsere Talkmaster in den Staaten wie Jimmy Kimmel, der mal kurz abgesetzt war, ja, oder der Colbert, den sie gecancelt haben, die sagen, nein, ich bin politisch und ich habe eine Meinung und ich habe eine Haltung und ich sage das. Und die, die ich erreiche, das ist gut. Ich werde nie alle erreichen. Und deshalb Bubble, ja. Aber ich finde es einfach großartig, das endlich zu benennen. Weil Carney hat doch auch in dieser Rede gesagt, die Macht der weniger Mächtigen ist die Ehrlichkeit. Ja, wir haben nicht das Geld, wir haben nicht das Militär, aber wir haben die Ehrlichkeit. Ja. Und da ist für mich so der Anknüpfungspunkt. Und deshalb finde ich es großartig, wenn Menschen aus dem öffentlichen Leben sich positionieren. Ich, ganz ehrlich, ich erwarte das sogar.
Ja, ja, wie makeln wir diese Ehrlichkeit weiter von diesem Punkt aus, also mit Carney? Ich möchte jetzt noch einen Gedankenkreis dazu packen irgendwie, was mich in den vergangenen Wochen sehr beschäftigt hat irgendwie. Wir haben ja, wenn wir historisch rangehen, diesen großen Schnitt 1989-90 gehabt, im Rahmen der deutschen Vereinigung, im Rahmen Ende des Ostblocks und so weiter. Bush Senior und seine Think Tanks sagen, okay, das ist das Ende der Geschichte. Und aus diesem neokonservativen Lager hat man im Prinzip formuliert, die Weltwirtschaft, der Markt wird letztendlich die weitere Entwicklung dominieren. Das wird nicht mehr das Militär sein, das wird nicht mehr die Politik sein. So. Das war so diese Annahme und das war für 20 Jahre ja so von der Linken arg torpediert. Um Gottes Willen, Globalisierung, furchtbarer Missbrauch. Gegenthese, man kann mit Fug und Recht sagen, dass in Südindien junge Menschen, die Jeans zusammennähen oder so, vorher gar nichts verdient haben, Kindersterblichkeit so und so hoch war und dann ein bisschen was verdient haben, nicht mehr verhungert. Also insofern kann man durchaus vertreten, Erfolg von Globalisierung und von Ende eines politischen oder ideologischen Mandats letztendlich. Ja. So, jetzt kommt eben seit Trump 1, also 2017 Januar und erst recht Trump 2 zutage, selbst in diesem konservativen Lager scheint es so zu sein, dass kommunikativ die Menschen vor Ort mit ihren Nöten, die möglicherweise nicht den Gedanken haben, Globalisierung, Weltwirtschaft, wo kann ich da persönlich profitieren oder so, dass die sich einfach abgehängt fühlen und dass die dann auch, jetzt um wieder den Bogen zu machen, überhaupt kein Interesse dafür haben, was Bruce Springsteen oder McCartney sagen.
Natürlich ist das ein Punkt, weil die Menschen natürlich gucken, wie sie jeden Tag durchkommen. Und ich sage dir ganz offen, ich habe gerade hier in der Kanzlei wahnsinnig viele Arbeitsrechtsfälle, weil hier eine Kündigungswelle durch das Land rauscht.
Na klar,
ja. Ja. Weil die Wirtschaftslage immer noch miserabel ist und Stellen abgebaut werden. Und das ist ja nicht immer eine Bösartigkeit der Arbeitgeber. Da wirst du einfach in die Mangel genommen. Interessant, dass jetzt Gewerkschaften sagen, wir brauchen wieder so und so viel Prozent mehr Lohn. Ich glaube, wir müssen ganz anders argumentieren. Wir kämpfen um Arbeitsplätze gerade. Da bin ich ein bisschen anders unterwegs als die Gewerkschaften gerade. Es ist eine ganz schwierige Zeit und die Leute gucken, wie sie durchkommen. Und deshalb können die nicht immer diesen großen Blick haben. Deshalb ist auch die Kritik meiner Meinung nach an dem Merz, an dem Kanzler so groß, weil der ganz viel, zumindest in der Wahrnehmung, international unterwegs ist. Ich halte das für total wichtig und richtig, aber man hat subjektiv den Eindruck, er kümmert sich zu wenig um das Innen. Hm. Und da sind wir genau an deinem Punkt. Die Leute sagen, ey, was ist mir denn egal, ob die Fahne von Amerika in Grönland steckt?
Ja.
Das ist jetzt oberflächlich. Natürlich wäre es eine Vollkatastrophe.
Ich bin in Gau-Bickelheim, genau. So.
Genau so. Aber diese Stabilität im Außen strahlt natürlich auch nach innen. Das ist doch wichtig. Wenn wir da auf einmal abgehängt sind und die Preise, Export, Import bricht zusammen, dann geht hier gar nichts mehr. Es wird noch schlimmer. Mhm. Aber dass die Menschen das nicht alles überreißen in ihrer jetzigen Situation, in einem hohen Prozentsatz, kann ich nachvollziehen, ist aber zu kurz gedacht. Aber wir brauchen natürlich das Signal nach innen. Jetzt spinn das doch mal weiter. Wir haben dieses Jahr einige Landtagswahlen.
Oh ja.
Ja, und wir haben Prognosen.
Zum Beispiel bei dir in Rheinland-Pfalz, genau.
Auch bei mir in Rheinland-Pfalz, ja.
Leidest du eigentlich sehr darunter? Ich meine, für mich war das ja so, dass als ich Rheinland-Pfalz verließ, Ende der 80er Jahre, ist dieses rabenschwarze Winzer-Bauern-Landwirtschaftsland plötzlich rot geworden und ich komme in das rote Hessen und das rote Hessen wird schwarz. Also ganz witzig.
Was ist da eigentlich passiert?
Bin ich schuld? Ich stelle mir diese Frage fortgesetzt.
Ich weiß auch nicht, was habe ich eigentlich in Rheinland-Pfalz verguckt? Ich habe keine Ahnung. Du, ich habe das natürlich damals
so rudimentär. Schweizer ist ein guter Ministerpräsident, der macht das super. Ist natürlich der Erbe von Malu Dreyer, aber ja, so eine Koalition zu managen, das ist, und Malu Dreyer hat tolle sozialpolitische Sachen gemacht für Rheinland-Pfalz. Also ich bin da richtig stolz drauf, ja.
Ja, ich bin aber der Meinung, dass Kurt Beck schon weggemusst hätte mit seinen ganzen Skandalen. Kurt Beck, dass der sich gehalten hat eine Zeit lang, war für mich ein Skandal. Das ist nicht aufgeräumt worden. Malu Dreyer hat ihn gedeckt zum Teil. Also ich bin da sehr differenziert und ich habe ihr nicht nachgeweint. Ich muss dir aber auch eins sagen. Du weißt, ich war eine Zeit lang politisch aktiv.
Ich weiß, ja.
Nicht mehr, ist auch gut. Und ich muss sagen, in meiner Wahrnehmung und da, wo ich noch dichter dran war, hat die CDU sich äußerst ungeschickt angestellt, um nicht zu sagen, hat es richtig verkackt in jeder Wahl.
Und ja, das ging ja mit Bernhard Vogel schon los seinerzeit.
Ja, ne? Klar, ja, logisch. Also eine Story und die hatten Steilvorlagen, die SPD zu besiegen und immer wieder ist es schiefgegangen, inhaltlich nicht gut. Kommunikation schlecht, falsche Kandidaten. Also ich habe da echt gelitten und das führte dann ja auch irgendwann dazu, dass ich da meine Aktivitäten eingestellt habe und dann auch heute parteilos bin. Das ist auch gut. Aber trotzdem glaube ich politischer denn je. Also ich leide nicht darunter, weil es ist ein fairer Wettkampf und man muss besser sein. Und wie das hier ausgeht, weiß ich nicht. Aber die anderen Landtagswahlen beschäftigen mich sehr und da möchte ich nochmal dran. Wir kennen die Umfragen in Bezug auf die AfD.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, du hast auf einmal zwei Ministerpräsidenten von dieser Couleur. Und dann denk jetzt mal gerade an das, was Eis in den Staaten ist. So. Ich weiß nicht, ob wir weit weg sind. Ich will jetzt hier nicht Panik machen, aber da sind wir doch. Und deshalb müssen die Menschen sich dafür interessieren. Genau. Weil irgendwann klopft das an deiner Tür. Irgendwann merkst du das in deinem Ort. Irgendwann merkt es einer aus deinem Umfeld, was ist. Dann hast du einen Freund, der einen Migrationshintergrund hat. Auf einmal ist der nicht mehr da oder was? Also du weißt, ich will nicht mit Ängsten spielen, überhaupt nicht. Aber wir sind gerade in einer Zeit, in der eben die sogenannte wertebasierte Ordnung irgendwie im Klo runtergespült wurde in weiten Teilen. Und die Macht regiert, die Mächtigen, und es geht dann vordergründig um Sicherheit, dann geht es aber doch um Bodenschätze. Das ist alles ein Machtgehabe par excellence. Man meint, man ist in der Steinzeit und der mit der dicksten Keule ist der Chef. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht,
das nochmal zu erleben.
So schnell, haltungsmäßig, gedanklich, so in dieser Steinzeit landen. Ich frage mich manchmal, was machen die? Wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde gesprochen. Wir haben immer noch nicht das Wort Ukraine-Krieg genannt.
Genau.
Vordergründig verhandelt und der Russe bombardiert Privatleute, Stromversorgung, die sitzen bei minus 15 Grad. Nichts geht. Ich weiß gar nicht, was los ist. Also mir macht das so wahnsinnig viel Sorge. Und jetzt nochmal, mir ist es so wichtig, und das ist für mich fast wie eine Erlösung, dass es jetzt Menschen gibt, und das können auch andere sein als Springsteen, bitte, die sagen, was ist. Ich finde das großartig. Und gerade aus einer Position, Springsteen kann sagen, ich bin in der Position der Stärke, wer will mir eigentlich was, ja? Ich habe eine erfolgreiche Karriere, ich kann zweimal am Tag warm essen, ich schaffe das, ja. Aber er traut sich's trotzdem und du glaubst doch, dass da irgendwas läuft mit Repressalien. Dass ein Carney sich hinstellt nach den Erfahrungen im letzten Jahr mit den USA, dass Leute auf die Straße gehen in Minneapolis und sich trauen, dass im Iran Menschen auf die Straße gehen.
Großartig,
und man erschreckt vor den Zahlen der Toten, den Schauprozessen. Aber es gibt Menschen, die haben diesen wahnsinnigen Mut und diese Haltung. Und ich will mir nicht anmaßen zu sagen, ja, das würde ich genauso machen. Wir haben neulich zu Hause darüber diskutiert mit meinen Töchtern. Würdest du auf die Straße gehen, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du verhaftet wirst und gar nicht mehr erscheinst und weg bist?
Also, absolut.
Was für unfassbar mutige Menschen, die für was Größeres rausgehen. Und ich möchte da wieder Haltung sagen. Aber wir sind beim Aussprechen der Wahrheit. Und Wahrheit aussprechen ist natürlich Rhetorik.
Ja.
Und Kommunikation.
Ganz genau und nichts anderes. Und dazu zählt natürlich auch dieser Spiegel, dass wir wirklich sehen, was ICE macht in den USA, was Trump macht, beobachten, was Carney macht, welche Lehren wir aus Davos mitnehmen können, welche Lehren wir oder auch Inspiration wir ziehen können von Bruce Springsteen und seiner Lyrik, die er in diesen Song reingepackt hat. Ganz, ganz großartig. Ich meine, wir müssen das natürlich transferieren auf unsere regionalen, vielleicht nationalen Bedürfnisse. Und meine Güte, weißt du, also wir beide haben das ja nun inzwischen wirklich gut eingeübt. Du sagst, du hast am Arbeitsgericht mit arbeitsrechtlichen Sachen Kündigungen zu tun die ganze Zeit und daraus machst, die Gewerkschaftsforderungen sind falsch, kann ich natürlich aus meiner linksversifften Welt genauso wiederkommen und sagen, naja, wir haben eben 25 Jahre Lohnzurückhaltung geübt und deshalb haben wir keinen guten Binnenkonsum und deshalb ist die Wirtschaft unter anderem eben auch schwach. Deshalb sind ordentliche Lohnabschlüsse eigentlich was sehr Gutes, auch um sozialen Frieden zu erhalten. Also das wäre natürlich dann meine Rede wirtschaftlich, insbesondere im Spiegel der Tatsache, dass wir uns gerade 500 Milliarden Euro geliehen haben für sogenannte Infrastruktur und damit doof wie Brot Brücken sanieren, anstatt große Würfe zu machen.
Das kann ich verstehen, das Argument. Das ist aber für mich. Guck mal, wie diplomatisch ich heute bin.
Du kannst überhaupt nicht verstehen. Null.
Doch.
Beißt gleich mit Tischkante.
Ja, ich werde gleich hier gegen die Wand hauen, aber das ist okay. Nein, gar nicht. Ich kenne ja die Argumente und ich versetze mich da auch rein. Aber man muss, glaube ich, bei allem Verständnis dafür, dass alles teurer wird und Energiekosten, ich sehe das ja hier dauernd. Weißt du, wie viele Fälle ich von Energieversorgern gegen Menschen habe, die ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können? Und dann klagen die auf Ausbau des Zählers und also Katastrophe. Nur, es ist auch manchmal eine Timing-Sache, weil du kannst natürlich streiken und kannst mehr Gehalt einfordern. Wenn aber am Ende steht, dass das Unternehmen sagt, wir schließen dann ab, dann hast du auch nichts gekonnt.
Nee,
mir ist es so einfach zu sagen, der Arbeitnehmer ist immer der Ausgebeutete, weil das stimmt nicht. Wir haben tolle Unternehmen, wir haben echt tolle Unternehmen und die kämpfen und machen und die hätten gerne das, was anspringt in der Wirtschaft. Aber dann immer nur von ganz links zu schreien, ja, wir wollen noch mehr und hier noch mehr und gib mir noch und gib mir das noch, da werde ich wahnsinnig. Aber auch da siehst du Kommunikation. Guck dir das mal an, die Debatte. Da wird natürlich so ein Begriff rausgehauen mit, wie heißt das, Work-Life-Balance, Teilzeit oder ich weiß nicht. So, unglücklicher Begriff. Aber auch da siehst du wieder, gemeint waren nicht die, die Teilzeit arbeiten müssen, weil sie sonst nicht hinkriegen mit Kind und allem alleinerziehend. Das ist nicht gemeint. Es sind die gemeint, die das System ausnutzen. Aber kommunikativ wird daraus gemacht, jetzt geht's gegen alle Teilzeitleute. Nein, aber sofort ist wieder Hass unterwegs und eine Debatte ist nicht möglich. Ist wieder ein Paradebeispiel dafür. Ich meine, der Begriff ist auch blöd gewählt. Ja? Man muss es wieder differenzierter machen. Das wissen wir doch mittlerweile. Oder es sollte provoziert werden. Aber da siehst du, dass unsere Debatte, da haben wir so oft drüber gesprochen, immer noch grottenschlecht ist, weil nicht mehr miteinander geredet wird. Da wird draufgehauen und natürlich, körperliche Gewalt ist nochmal eine andere Nummer, aber verbal dauernd Gewalt auszuüben, ist ja auch bescheiden und ist auch nicht besser und führt zu gar nichts. Die Leute lernen es nicht. Und wir sind wieder an unserem Punkt, Andreas. Wir müssen einmal mit unserem Podcast, aber auch jeder für sich tagtäglich immer noch in den Infight gehen.
Nicht selbstverständlich.
Immer noch es in gibt, den Infight und darüber reden.
Das wird auch mehr, das wird nicht weniger.
Das ist doch vollkommen klar. Das wird viel mehr.
Ja.
Das wird viel mehr. Das ist unfassbar. Also ich bin froh, wenn ich bei Gericht bin und ich habe auf der anderen Seite einen Kollegen oder eine Kollegin und wir sind einfach sachlich im Austausch. Das passiert immer. Natürlich. Es gibt aber auch ganz andere Fälle. Und das ist echt wohltuend, wenn man in Ruhe in der Sache spricht. Natürlich prallen Interessen aufeinander, auch gerade im Arbeitsrecht oder im Familienrecht. Aber wenn du sachlich reden kannst, um eine Lösung zu finden, wie großartig. Zum Glück gibt es diese Kollegen. Aber es gibt auch ganz viele, wie ich schon mal gesagt habe. Die sind nur aggro, aggressiv. Es geht drauf auf die Personen. Völlig sinnentleert, ja. Und da frage ich mich manchmal, was los ist. Die Menschen sind angespannt. Die Menschen sind belastet. Gestern war ich auf einer Veranstaltung. Netzwerken ein bisschen. Da habe ich mit ganz vielen Unternehmern gesprochen und ganz viele sagten, boah, es ist alles so angespannt. Die Kunden sind angespannt, die Mitarbeiter sind angespannt. Es ist wirklich schwierig. Und dann haben wir einfach nur diskutiert, was machen wir eigentlich? Ganz viele sagten am Schluss, ja, ich muss einfach durchkommen.
Ja, es ist natürlich eine Situation und das hat wieder zutiefst mit der Kommunikation miteinander zu tun. Die einen schreien mehr Kohle, die anderen sagen, ihr woken Drecksäcke. Und das geht so nicht. Man muss pragmatisch doch den Weg finden, wie stellen wir uns eine Zukunft vor, nach Auto zum Beispiel. Also das haben wir ja auch etliche Male schon thematisiert. Und welche Rolle spielen wir in unserem kleinen Land, das drittgrößte Volkswirtschaft dieses Planeten ist nach wie vor?
Ja, das ist total richtig. Aber dafür müssten wir, glaube ich, das ganze Thema auch mal richtig diskutieren. Da sind wir wieder beim Punkt oder an dem Punkt Ehrlichkeit. Also ich höre mir ja verschiedene Ökonomen an, ja, und ich höre sehr gerne, wie du weißt, Daniel Stelter. Ich halte Daniel Stelter für einen absoluten Experten und alles, was der sagt, macht für mich ökonomisch Sinn. Und der hat in seinem letzten Buch vor ein paar Jahren genau prognostiziert, wo wir heute sind. Und der macht Vorschläge. Warum kann man nicht mal solche Sachen, die mit natürlich Neustrukturierung und Einschnitten zu tun haben, nicht mal offensiv diskutieren und die Leute mitnehmen, dass die merken, genau, ich verstehe das, ich verstehe das. Da sagt der Merz, bitte, liebes Volk, stellt euch ein auf einen rauen Wind. Ja, das kannst du literarisch schreiben, aber damit kannst du als Bürger nichts anfangen. Was heißt denn das? Wird der Sprit teurer? Wird das Öl, Gas, was? Was machen wir denn? Diese Debatte ist echt nicht gut. Kleine Story, hast du mitgekriegt? Ich hatte das große Glück, in Koblenz an der VWA eine Vorlesung halten zu dürfen. Ja, ich bin dir jetzt nachgefolgt, ja, als Dozent, wie schön.
Was hat Spaß gemacht?
Was eine große Freude.
Okay.
Wirklich tolle Leute, gemischtes Publikum, viele Junge, auch ein paar Ältere, die das echt mit Herzblut neben ihrer sonstigen Beschäftigung machen, also wirklich. Und die Vorlesung ging von 16 Uhr bis 21.15 Uhr
wow.
an einem Freitag. Also du kannst dir vorstellen, ich komme da rein und die sitzen da. Wir hatten so eine tolle Zeit, wir haben so offen debattiert und ich habe genau unsere Punkte mit Haltung. Zeigt euch, seid mutig, geht nach vorne. Lasst euch nicht klein machen, duckt euch nicht weg. Es ist euer Leben, steht für eure Botschaften. Wir haben das so toll diskutiert. Das war großartig. Und ich habe gedacht, guck, da sind junge Leute, die brennen. Die haben Bock, ne? Die wollen, aber die haben schon so ein bisschen Gewicht auf der Schulter. Ich habe hoffentlich mit meinen Ansätzen und Impulsen da ein bisschen was weggenommen. Und so war das Feedback zumindest. Und das will ich haben. Ich möchte, so schwer es ist, sagen, kämpft um ein bisschen Unbeschwertheit, kämpft um ein bisschen Leichtigkeit, aber seid auch so mutig und sagt, was ist. Das hat mich so gefixt jetzt, die Zeit hier durch diese Geschichten, Kanye und Springsteen und auch wie wir reden, das hat mich so angefixt. Sei echt in deinen Lebensbereichen und du machst einen Unterschied. Und wenn es eine Bühne ist und du bist echt genau dasselbe.
Ja,
ganz genau. Das fixt mich so an, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich raste aus
jetzt. Sehr gut, sehr gut. Also ein guter Ausraster.
Ja, natürlich.
Lass uns mal schließen mit einem Gedanken. Was können auf der einen Seite Ursula von der Leyen oder Friedrich Merz mitnehmen von Carney/Springsteen? Aber was kann auch jeder, der uns jetzt zuhört, mitnehmen von den beiden für Resilienz, für das alltägliche Leben, für Inspiration, um ein bisschen stärker zu werden angesichts dieser Situation, wo wir ja über die tagespolitische Entwicklung wirklich verzweifeln können? Das ist ja Fakt, das gehört ja auch zur Ehrlichkeit.
Ja, für mich steckt da Folgendes drin. Für mich steckt da drin, couragiert zu sein, vielleicht sogar nicht vielleicht Zivilcourage zu haben und die zu leben und die eigene Haltung zu haben und ehrlich zu sein. Was heißt das? Ich halte nichts von den Leuten, die sagen, ich sag immer die Wahrheit, egal was ist. Hey, das ist naiv, weil du bist manchmal in einem Rahmen, du kannst dir deinem Arbeitgeber nicht sagen, wenn du so denkst, du bist ein Vollpfosten. Das wäre wahnsinnig ehrlich in dem Fall für dich, aber ob das jetzt so richtig geil wäre, weiß ich nicht. Aber was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel auf jemanden triffst, der eine andere politische Meinung hat, dann darfst du ehrlich sein und sagen, ich teile den nicht und mir macht das sogar Angst. Das ist ehrlich. Du kannst den beschimpfen und sagen, was bist du für ein Depp? Aber du kannst auch sagen, was ihr da macht, das macht mir Angst. Egal jetzt, welcher Rand das ist, völlig wurscht. Ja. Du kannst auch sagen, was du gerade gesagt hast, mich hat das verletzt. Bist du ehrlich? Du sagst aber nur, was mit dir passiert. So ein bisschen gewaltfreie Kommunikation. Ne? Und mein Bedürfnis ist, ich möchte mich gar nicht streiten. Ich möchte in der Sache mit dir mich auseinandersetzen, aber ich will mich mit dir als Person gar nicht streiten. Du kannst auch sagen, pass auf, die letzte Zeit, nehmen wir an, ein guter Freund, wir haben kaum Kontakt gehabt. Das tut mir echt leid. Du fehlst mir. Ist ehrlich. Was heißt das? Das sind alles Sachen, die auf der Beziehungsebene wieder einzahlen. Und ob das im Job ist oder im Privaten, das ist völlig egal. Da passieren ja dauernd auch Niederlagen. Da kannst du auch benennen, was ist. Und dann hast du wieder eine Entscheidung, wie gehst du damit um? Wirst du unsachlich oder gehst du offen und ehrlich damit um? Das sind solche Punkte. Also das Leben im Kleinen. Wir sagen doch immer, wir müssen es im Kleinen leben. Und dann hat das hoffentlich eine größere Wirkung, wie so ein, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und diese Kreise bilden sich, dass das größer wird. Zivilcourage, Haltung, Echtheit und nicht aus Angst und falscher Angepasstheit das falsche Schild in dein Schaufenster hängen, wie der Gemüsehändler von Havel. Weil dann verleugnest du dich selber und hast einen Knick im Rückgrat und in unserer Welt ist Rückgrat nicht verhandelbar. So.
Damit haben wir, glaube ich oder hoffe ich zumindest mal, nachvollziehbar den Nachweis geführt, dass unser Titel Welt nach Davos, Kommunikation 2026, selbst wenn wir angefangen haben mit den großen weltpolitischen Entwicklungen, mit uns hier und jetzt eine Menge zu tun hat.
Zu 100%, oder? Zu 100%. Und wenn ich das sagen darf, wir beide mit unseren Töchtern, mir ist es total wichtig, die zu begleiten. Aber gerade auch von meiner Denke und meiner Haltung her. Ich möchte denen das auch vermitteln, so stark die als eigene Persönlichkeiten sind. Aber ich möchte da auch immer wieder da sein und das auch vorleben. Und ich möchte es auch zeigen und ich möchte es auch sagen, damit die sehen, was ist. Und manchmal gehe ich denen zu weit mit meiner offensiven, proaktiven Art, mich auch Andersdenkenden zu stellen. Dann kritisieren die mich manchmal, weil die sagen, Papa, das ist gefährlich, was du machst. Sag ich, nein, ich möchte da. Aber allein dieser Diskurs, dass man dafür einsteht, ist mir schon so wichtig. Gerade wenn du Kinder hast, möchtest du denen das mitgeben.
Allerdings.
Ne? Und das treibt mich auch an, weil ich möchte nicht, dass die irgendwann dieser Gemüsehändler sind, der vor Angst, seine Meinung zu sagen, das falsche Schild ins Schaufenster hängt. Das wäre für mich der absolute Super-GAU. Und allein deshalb lohnt sich jeden Tag dieser Infight. Mhm.
Lass uns schließen bei Sprich mit mir mit einem Zitat aus Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis. In the winter of 26, we'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Wir erinnern uns und wir halten das in unserer Erinnerung genauso, wie wir uns immer daran erinnern, wo wir herkommen, wer wir sind, welche Haltung wir in den Alltag mit reinbringen. Und das können wir super mitnehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war Sprich mit mir für heute, Klaus. Ich weiß, wir hätten noch 2-3 Stunden weiterreden können, aber das überstrapaziert, glaube ich, unsere Hörerschaft. Das expedieren wir in die nächste Folge auf jeden Fall. Wir freuen uns wie immer über Likes, zum Beispiel bei Spotify, Kommentare, sehr willkommen. Auch Themenanregungen gerne auf ohnesorgekommunizieren.de oder auf podcon.de, das sind unsere beiden Webadressen. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal, ne? Hast du eine Idee?
Was wir machen thematisch? Wir werden brutal in die Rhetorik einsteigen, nochmal in meiner Wahrnehmung nochmal die Bühnensituation. Weil ich tatsächlich ganz viele Rückmeldungen aus meinen Seminaren bekomme, dass dann doch immer wieder nach dem Erlernen der Werkzeuge und nach der eigenen Entwicklung die echte Bühnensituation dann doch nochmal ein echter Trigger ist, sodass die Leute da nochmal über eine Hürde müssen. Ich denke, diese Stage Fright könnten wir nochmal angehen. Wir hatten schon Folgen dazu, das weiß ich, aber vielleicht nochmal aktualisiert, weil dieser Schritt, lass es mich pathetisch sagen, in das Scheinwerferlicht, für viele dann doch wirklich auch nochmal ein großer Schritt ist, was ich total verstehen kann. Aber wir können da sicherlich helfen, unterstützen. Das wäre ein schönes Thema, aber Mal sehen, was kommt. Ich habe aber auch noch einen Satz von Carney, weil du Springsteen hattest. Ich habe noch einen Satz von Carney aus seiner Rede. Wir sollten uns nicht mehr auf die Stärke unserer Werte verlassen, sondern auf den Wert unserer Stärke.
Ich füge nichts mehr hinzu. Vielen Dank.